Ich will gerade direkt einsteigen mit einem Zitat von Paulus. Alle Schrift, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und Paulus hat natürlich mit aller Schrift gemeint das Alte Testament, weil das Neue Testament gab es damals nicht, im Wesentlichen. Es gab vielleicht ein oder zwei Bücher und das war es dann. Das heißt, wir reden hier eigentlich, dass wir als Christen gehalten sind, das Alte Testament gut zu kennen und daraus uns belehren zu lassen, auferbauen zu lassen, überführen zu lassen, ermahnen zu lassen. All das, was dort steht, damit wir völlig ausgerüstet sind zu allen guten Werken. Das ist wichtig, wir haben auch darüber geredet im Epheser 4, die Zurüstung der Gemeinde ist ein vordringliches Anliegen und die passiert nur, indem wir wirklich das ganze Wort Gottes bringen und nicht nur Teilmengen vom Wort Gottes, sondern das gesamte Wort Gottes. Und in der Hinsicht will ich euch in einer Reise mitnehmen zum Nehemia und euch ein bisschen einführen in dieses Buch. Und das ist natürlich erstens mal natürlich eine Predigt, aber andererseits eben auch eine Einladung, selbst das Buch zu lesen, selbst eure Entdeckungen zu machen, selbst zu sehen, wie der Heilige Geist euch das Wort Gottes aufschließt. Und ich will euch ein bisschen Hintergrund geben, weil wir haben doch eine gewisse Distanz jetzt zu Nehemia. Wer war das? Was war das für ein Mensch? Was war das für eine Zeit? Fangen wir erstmal an mit der Zeit. Die Zeit war die sogenannte Exilzeit oder nachexilische Zeit. Was ist das Exil gewesen? Israel musste wegen seiner Sünden weg aus dem Land. Das heißt, sie sind nach Babylon gegangen. Babylon ist dann abgelöst worden durch Medo-Persien. Diese Ablösung fand statt. Daniel Kapitel 5, Belsazars Festmahl. Er vergreift sich an den Tempelgegenständen. Danach wird er von Gott abberufen. Er stirbt in der gleichen Nacht, wird von den Medo-Persern abgelöst. Also, was ist in der Zwischenzeit in Israel passiert? Das ist, glaube ich, den wenigsten bewusst. In Israel selber gab es ein Mischmasch. Das heißt, es gab Leute aus aller Herren Länder, die dort sich besiedelt haben. Das war ein Teil der Demütigung, war, dass man sozusagen das eigene Volk rausgeführt hat und danach mit anderen Völkern besiedelt hat. Was dann passiert ist, ist, dass dann wilde Tiere gekommen sind, Seuchen gekommen sind und die Leute ziemlich einstecken mussten, weil sie waren halt im Land Gottes. Und im Land Gottes gelten Gottes Regeln. Und dementsprechend hat man dann dort einen Priester installiert, der dann irgendwie schauen sollte, dass die Leute irgendeine Art von Religiosität entwickeln. Der Priester war natürlich ein schlechter Priester und das heißt, sie haben dann so eine Art Synkretismus gehabt, also einen Mischmasch aus heidnischen Religionen und dem Judentum und mit dem hat man sich irgendwie durchgewurschtelt. Also so ist Israel zu dem Zeitpunkt. Die Israelis in Babylon haben eigentlich ein recht gutes Leben geführt. Am Anfang war ein bisschen schwierig, aber sie haben sich eingerichtet und man muss einfach sagen, Babylon und danach Medo-Persien waren Länder, die Hochkulturen waren. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass dort ein inhärenter Reichtum war, übrigens wie in Ägypten. Und wir sehen eigentlich, dass das ganze Alte Testament sich zwischen diesen Polen, Ägypten und Babylon abspielt. Zwei Hochkulturen und zweimal der gleiche Sachverhalt, nämlich ein Riesenfluss, in Ägypten war es der Nil, in Babylon war es der Euphrat. Und in diesem Riesenfluss ist es so, dass man Kanäle gezogen hat und die Kanäle dann zur Landwirtschaft gebraucht hat. Das heißt, wir haben eine Art Doping gehabt, ja? Landwirtschaftsdoping. Also wir haben sozusagen immer Wasser und immer Sonne. Ja, das ist eigentlich ein Wüstenland und das heißt, es hat brutal Sonne und brutal Wasser. Und das heißt, die Landwirtschaft war produktiv ohne Ende und dieser Produktivitätsüberschuss hat zu einem Reichtum geführt und deshalb waren diese Kulturen auch sehr, sehr hoch. Sie hatten auch natürlich viele Götzen und Israel hat ja Götzen gedient und gerade wegen diesem Götzendienst hat Gott sie in das Land geschickt, was die größte Götzendichte hatte, bis ihnen die Götzen zu den Ohren rausgehangen haben. Ja, also das heißt, wir sehen dann später auch im Judentum, dass die Juden nicht mehr so Götzen dienen. Das ist irgendwo ziemlich vorbei gewesen. Es gab andere Probleme, aber sag mal, der Götzendienst, von dem sind sie gründlichst kuriert gewesen. Jetzt, Nehemia selber ist an dem besagten Königshof von Medo-Persien. Sein Name übrigens heißt Gott tröstet, also er ist Nechemja, Gott tröstet. Und sein Vater, der hieß Hechalja, und das heißt, oder Hechalja, das heißt, ich warte auf Gott oder warten auf Gott. Ja? Und das ist, passt eigentlich, der Name des Vaters passt dazu, dass der auf Gott gewartet hat, während Nehemia der Trost Gottes ist, weil man weiß dann, die 70 Jahre sind irgendwann vorbei, man kann zurück. Und was passiert ist, ist, dass schon die erste Tranche von Israelis zurückgegangen ist, vor ungefähr 30 Jahren. Das heißt, also wir haben 70 Jahre abgelaufen, ihr kennt das mit dem Daniel, der dann betet und danach geht tatsächlich die erste Tranche der Israelis geht rüber wieder zurück. In ein Land, was recht schwer zu bewirtschaften ist. Also wir gehen vom Luxusland, ja, man kann sagen Kanton Zürich, ja, in ein Land, was schwer zu bewirtschaften ist. Sag mal Kanton Obwalden, aber so im Jahr 1900, ja, also ohne Landmaschinen und so. Ja, und die Leute waren bettelarm und sind ja eigentlich hier in die USA ausgewandert. Ja? Das darf man nie vergessen. Also hier jede Straße, die da oben irgendwo ist, ist von sehr fleißigen Händen gemacht worden. Da sollten wir dankbar sein. Ja? Also sie gehen in so ein Land zurück. Und das heißt, es war nicht besonders populär, zurückzugehen. Das waren nicht alle Familien. Wir sehen die Familie im Buch Esra. Übrigens im Esra ganz viele Stammbäume, ganz viele Familiennamen. Lasst euch nicht langweilen. Die Familien haben einen ewigen Namen. Die Familien, die aus Babylon rausgehen und nach Israel gehen, haben einen ewigen Namen. Diejenigen, die in Babylon bleiben, von denen wissen wir nicht mehr, wie sie geheißen haben. Ja? Also, wer in Babylon bleibt, ist vielleicht reich, aber namenlos. Wer den Mut hat, nach Israel zu gehen, ist vielleicht arm, aber hat einen ewigen Namen. Das noch so als kleine Nebenbemerkung. Die gleiche Dynamik sehen wir auch bei Esra. Also Esra, eine Generation später, leitet dann den zweiten Rückzug ein aus Babylon. Es sind immer noch viele in Babylon geblieben. Ihr wisst später, Paulus ist auch nach Babylon gegangen, hat dort missioniert. Ja, das ist so eines der Kapitel, von denen wir sehen, nicht wissen, es sind nur 2-3 Verse, wo wir wissen, dass Paulus in Babylon war. Es gab dort eine aktive jüdische Gemeinde. Gut. Es gab zeitgenössische Propheten, die die ganze Geschichte unterstützt haben, weil es war eine Zeit geistlicher Armut und die zeitgenössischen Propheten waren Haggai. Eine Generation früher vor allem, also unter Esra, danach Sacharja und Maleachi, wirklich zu der Zeit von Nehemia. Also wenn ihr die Propheten mit Nehemia mitlest, kriegt ihr auch ein bisschen geistlichen Background. Gut, jetzt gehen wir zu Nehemias Charakter. Nehemias Charakter hat viele Eigenschaften, man kann sagen, deren 24, also man kann sozusagen Kommentare nehmen, man kann selber noch gucken und das zusammentragen, da kommen wir auf 24 Eigenschaften. Ich will es kurz ablesen, es hat keinen Sinn, jetzt das alles durchzugehen. Aber er war ein Mann des Dienstes, der Verantwortung, er war ein Mann des Glaubens, der Vorbereitung, er war ein Mann des Gebets, der Aktion. Er war ein Mann der Zusammenarbeit, er war ein Mann der Umsicht, der passt auf, er bricht nicht einfach rein. Er konnte delegieren, er war selber zu allem entschlossen, er war ein Mann des Vertrauens, aber auch des Mitleids. Er war selbstlos, er hat triumphiert, wenn es sein musste, er hat konfrontiert, wenn es sein musste, er hat motiviert, er hatte Überzeugungen, er hat inspiriert, war selbst inspiriert, hat andere inspiriert, er hatte eine Vision, er hatte Ausdauer. Dazu hatte er Bescheidenheit, er konnte auch diskriminieren, er konnte unterscheiden, er war auch ein Mann der Mäßigung und vor allem war er ein Mann der Furcht Gottes. Das sind 24 Eigenschaften. Und ich hoffe, dass wenn ihr Nehemia lest, dass ihr noch mehr findet als die 24. Nun, Nehemia, und jetzt gehe ich mal so ein bisschen Kapitel für Kapitel durch, hat als erstes mal Ownership, sagt man heutzutage. Ja, also er sieht, er ist Mundschenk beim König. Das ist so wie Präsidentenberater. Ja, es ist die höchste Stelle nach dem Präsidenten. Also es wäre wie, wenn du im mächtigsten, damals bekannten Reich Berater bist. Also heute wird man sagen, Berater des Präsidenten von China. Ja? Ähnlich auch dort, China, ein sehr gottloses Land. Damals, Medo-Persien war auch ein sehr gottloses Land. Und trotzdem hat sich ein Gläubiger hochgearbeitet, weil er zuverlässig war, weil er treu war, weil er Einsicht hatte, weil er gute Ratschläge geben konnte, weil er Weisheit hatte, die von Gott kommt. Und das spricht sich rum. Und selbst die heidnischsten, gottlosen Länder haben plötzlich dann Berater aus dem Judentum. Und das sieht man bis heute. Und das sieht man auch, es sind entweder oft Christen oder Juden, die halt auch Berater sind. Das ist nicht eine Weltverschwörung, sondern es ist einfach, weil Gott immer Recht hat. Und weil Gottes Weisheit einfach immer stimmt. Nehemia verlässt Luxus und Sicherheit, weiß, was seine Identität ist. Er hört, in Israel läuft schlecht. Dann ist er sehr traurig, geht zum König. Der König wird misstrauisch, weil die haben damals nicht so lange gelebt, die Könige, weil man sich immer gegenseitig umgebracht hat. Hat schon Angst, dass Nehemia der Nächste ist. Sagt, nee, ich habe wirklich ein Problem, bei uns daheim läuft es nicht. Ja. Er erfährt, dass die Mauern da niederliegen und anstatt zu sagen, ja, habe ich schon immer gewusst, die anderen haben es einfach nicht im Griff, sagt er, nee, da müssen wir was ändern. Also er verlässt den ganzen Luxus, die Kuscheligkeit, geht rüber. Und dann geht der Aufbau der Mauer los. Und der Aufbau der Mauer, der geht nicht von selber. Das heißt, auch da wieder, um bestimmten Theologien vorzubeugen, wenn dann das Exil vorbei ist, und man zurückgeht, ist nicht so, dass auf wundersame Art und Weise die Mauern wiederhergestellt sind und mit Gold poliert. Da liegt erstmal ein Schutthaufen. Und der Schutthaufen muss erstmal behoben werden. Das ist Knochenarbeit. Und weil es Knochenarbeit ist, müssen alle anpacken. Und wer ist der Erste, der anpackt? Nicht Baufirma so und so. Ja? Nicht die Bürzer. Der Erste, der anpackt, ist der Hohepriester. Die erste Familie, die genannt wird, ist die Familie des Hohenpriesters. Ja? Aufbau der Mauer und auch diese Knochenarbeit ist jedermanns Sache. Nicht die Sache von einer Würzerklasse, sondern von allen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich Leute, die haben viel zu feine Hände. Ich meine, Priester waren ja sowieso Leute, die auch zupacken konnten, weil sie mussten auch ständig Rindviecher schlachten. Das heißt also, die ja, ist ja die erste Berufsklasse auch, die einen echten Altersschutz hatte. Ja, die mussten dann mit 50 abtreten, ja, weil es einfach Knochenarbeit war, auch als Priester. Ja. Das heißt, wir sehen die erste Pensionsregulierung, sehen wir in Levitikus drin, da steht eigentlich, wann die Priester abtreten müssen. Ja. Und es gab natürlich Leute, die hatten feinere Hände und das waren so die Parfümeure und die Goldschmiede, die hatten ganz, ganz feine Hände. Und wenn du jetzt die zum Mauerbauen missbrauchst, ja, dann gehen die Hände einfach schnell kaputt. Die durften dann ausputzen. Ja? Also die haben dann das, den Verputz gemacht, die haben den Ausgleich gemacht. Ist immer noch Knochenarbeit, aber ohne, dass sie jetzt da keine Hände mehr haben danach. Okay, also einfach, dass wir sehen, also auch da gabenorientierter Dienst. Einige Familien haben sich auch um die Tore gekümmert. Und die Tore sind bitter nötig gewesen. Ihr seht dann immer wieder die Tore und sagt euch, ja, warum wird immer über diesen Toren geredet? Ganz einfach, ihr habt eine Mauer. Die soll undurchdringlich sein. Durch was gehst du durch? Durchs Tor. Ja, da kam man mit Rammbeuken, man kam mit Feuer, man kam mit allem Möglichen. Ja, das heißt, ein Tor musste fest sein, es musste dick sein, es musste feuerfest sein. Ja, das heißt, ich musste Eisenbeschläge nehmen, ich musste dicke Balken nehmen, musste zurechtschreiben machen. Die mussten auf und zu gehen, die Tore und so weiter. Das war Hightech damals. Ja, und ein Tor, was fester ist als eine Mauer, wie heute sagt man ja auch, ein Einbrecher sollte nicht durch die Haustür gehen, sondern durch was anderes. Ja? Also die Haustür sollte so fest sein, dass dem Einbrecher keinen Spaß macht, durch die Haustür zu gehen. Ja, so war es damals auch. Okay. Und deshalb ist es auch wichtig, also Tore ganz wichtig, eigene Familien für das da, die werden auch als letztes fertig dann. Jetzt ist das eigentlich schön, da wäre es eigentlich wunderbar. Ja, also alle machen mit. Nehemia kann die Leute motivieren. Übrigens, Nehemia kriegt diese Last vom Heiligen Geist. Er motiviert Leute und die lassen ihre Arbeit liegen. Vergesst das nicht, das sind Familien, die lassen alle Arbeit liegen. Sie riskieren Wohlstand, sie riskieren Hunger und machen dort mit. Das kannst du nur, wenn du vom Heiligen Geist motiviert bist. Solche Knochenarbeit einfach so, weil jemand einfach mal sich hinstellt und sagt, du mach doch mal mit. Nö, ja, haben die ja bis dahin auch nicht gemacht. Und jetzt würde man sagen, sie gehorchen also Gott, also läuft jetzt alles gut. Und genau das Gegenteil passiert. Das heißt, diese alteingesessenen Mächtigen, die leisten jetzt gehörigsten Widerstand. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, die Dynamik der alteingesessenen Mächtigen. die Dynamik der Kompromissleute. Das waren alles Kompromissleute. Da waren Araber dabei, da war ein Horonit dabei, da war ein Ammoniter dabei. Das waren also alles Leute, die sozusagen Ausländer waren, die eine Art von totalen Mischmasch Judentum, Heidentum hatten, irgendeine Mischmasch-Religion. Und die wollten dort mithelfen. Und das hieß, nein, ihr nicht, ihr gehört nicht dazu. Sie haben als erstes natürlich angefangen mit Verleumdung. Ja? Ihr wollt einen König ausrufen und so weiter. Also es wird irgendwie gesagt, ja, ihr wollt da irgendetwas machen und ihr wollt da rebellieren. Und Nehemia bleibt cool, lässt sich nicht provozieren. Er reagiert bestimmt, das heißt, er reagiert auch nicht mit Stille, sondern sagt einfach die Wahrheit. Und er reagiert mit Gottvertrauen. Das ist in Kapitel 2, Vers 20. Und das heißt, Nehemia hätte eigentlich als Statthalter, das wird dann später nachgereicht, dass er Statthalter ist, also Nehemia ist sehr, sehr bescheiden, er bringt nur die Dinge, was er wirklich für Status hat, dann, wenn es wirklich zwingend notwendig ist für die Geschichte. Nehemia hätte als Statthalter die Macht gehabt, einen Brief zu schicken an den König und er hätte Truppen geschickt und hätte für Ordnung gesorgt. Und Nehemia weiß genau, A, kommt das viel zu spät, B, gibt es dann wahlloses Blutvergießen und C, wer weiß, ob der König wirklich hilft. Also wendet er sich an den Einzigen, der wirklich helfen kann, und das ist Gott. Und er sagt den Leuten, Gott wird mir helfen. Danach kommen Spott, es kommt Hohn, es kommen Halbwahrheiten. Das kommt im Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Und die Halbwahrheiten sind, ja, werden diese Steine von selbst aufstehen, werden die selber lebendig werden, dieser ganze Schutt. Ja? Wenn da ein Fuchs drüber läuft, ja, das wird einfach zusammenbrechen, die Mauer. Ja? Ja, es ist klar, schaut euch mal den Schutt an. Und der Schutt wird nicht von allein lebendig. Also da hatten die Leute tatsächlich recht. Das war so eine von diesen Halbwahrheiten. Ja? Er lässt sich nicht beeindrucken. Und Nehemia wendet sich jetzt an Gott und bittet um Rache ohne Vergebung. Und es ist die Frage, dürfen wir das auch als Christen, um Rache bitten ohne Vergebung? Und die Antwort ist, ja. Wir können das nicht wahllos machen, aber in diesem konkreten Fall haben sie gewusst, was sie tun. Also es gilt nicht, dass das, was Jesus gebetet hat, vergib ihnen, dass sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben genau gewusst, was sie tun. Sie haben es wiederholt getan und sie wollten das Werk Gottes behindern. Und es gibt im Neuen Testament mindestens zwei Schriftbeweise, die genau das Gleiche auch sagen. Aber ich lasse sie euch selber finden. Wenn ihr unbedingt die Lösung haben wollt, könnt ihr mich einen Kaffee fragen, aber ich muss euch nicht jede Lösung in der Predigt geben. Okay? Aber Christentum ist nicht eine Wischiwaschi-Religion und wir missrepräsentieren die Religion, indem wir sagen, ja, wir müssen immer vergeben. Nein, müssen wir nicht. Es gibt klare Bedingungen, wann wir vergeben müssen, klare Bedingungen, wann wir nicht vergeben müssen, klare Bedingungen, wann wir jemand der Rache Gottes anbefehlen können und Gott zieht dann durch. Okay? Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Die Arbeit geht dann unbeirrt weiter, einfach mit 50%. 50% deshalb, weil die Hälfte der Leute muss bewaffnet davor stehen und die andere Hälfte, die arbeitet wirklich weiter. Also auch da wieder, darf man sich wehren? Ja. Darf man sich physisch wehren? Auch ja. Darf ein Christ sich physisch wehren? Auch ja. Auch da Schriftbeweis auf Anfrage, aber findet ihn doch bitte selber. Okay. Danach, wo das jetzt nicht geklappt hat mit diesen Halbwahrheiten, mit dem Spott und auch wo sie gesehen haben, die bewaffnen sich jetzt und sie wehren sich, geht das Nächste. Die Leute merken, es geht wirklich weiter und es gibt einen großen Zorn, eine große Irritation bei den umliegenden Völkern. Das heißt, es kommt plötzlich eine multinationale Armee. Also alles, was drumherum ist, fängt an, sich aufzustellen gegen Nehemia. Was machen sie? Es kommt eine multinationale Armee. Was machen wir jetzt? Das Erste, was Nehemia macht, ist Gebet. Danach gibt es eine bewaffnete Wache. Das heißt, sie haben sich da nicht mehr ausgezogen, sie haben sozusagen mit Waffen und mit Rüstung geschlafen. Und naja, was dann passiert ist natürlich, das jüdische Volk war, sind alles Menschen, wie du und ich, die waren ausgelaugt. Sie haben nicht mehr gekonnt und sie sehen den ganzen Schutt und sagen dem Nehemia, du, wir können nicht mehr und da liegt noch der ganze Schutt und wir sind noch bewaffnet und wir können nicht mehr. Ja, was machst du in so einer Situation? Vielleicht machst du nochmal etwas, aber das Problem ist, in genau der Situation legt der Feind nochmal einen drauf. Ja, es gibt ganz dick aufgetragene Drohungen. Das ist dann Kapitel 4, Vers 11. Und deshalb warnen die Juden, die auf dem Land leben, auch davor, weil das spricht sich dann rum. Da ist also, ihr werdet das nicht mehr überleben, die Mauer. Ihr werdet da machen, wir werden euch niedermetzeln und alles. Und das heißt, okay, noch mehr bewaffnete Wachen. Und zwar insbesondere an den exponierten Stellen. Dann gibt es eine Ermutigung der Elite und des Volkes. Erinnert euch an den Herrn und kämpft für eure Familien. Und in Vers 15 sieht man, dass Gott das Ansinnen der Feinde zerstört. Und da sieht man eigentlich dieses, was auch im Neuen Testament steht, widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Das ist ganz wichtig. Der Widerstand ist trotz zunehmender Probleme. Also die Probleme nehmen fast exponentiell zu. Und gerade da heißt es, widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Und nicht, ah, wenn ihr zu viel Widerstand habt, macht ihr was falsch und ihr müsst dann einfach euer Verhalten ändern. Okay, die Arbeit geht dann weiter, die Hälfte ist bewaffnet, die Kommandanten schützen die Arbeiter, Trompeter sind bei Nehemia, wir haben Wachen und wir haben eine Notfallorganisation. Also sozusagen, es wird auch gesagt, was passiert, wenn ein Notfall ist, da heißt, zieht euch alle da zusammen, wo der Notfall ist und dort werden die Truppen zusammengezogen und danach wehrt ihr euch dort. Also unterstützt euch gegenseitig. Und im 4 Vers 20, ganz wichtig, weil wie gesagt, wir haben immer noch diese blöde multinationale Armee. Ja, dort sagt Nehemia, Gott wird für uns kämpfen. Das ist bis heute noch so. Es gibt also eine ganz kleine Nation im Nahen Osten, die wurde erst vor kurzem von 8 Nationen angegriffen. Gott hat für sie gekämpft. Die wird man nicht los. Das ist Gottes Volk. Und wer sich gegen Gottes Volk stellt, der macht das auf eigenes Risiko. Hat jetzt vor kurzem jemand ausprobiert und der hat das auch sehr bitter bereut. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Jetzt sagt man, okay, jetzt haben sie gewonnen. Wunderschön. Aber da passiert Folgendes. Nehemia merkt, dass das eigene Volk, die Adligen im eigenen Volk auch nicht mehr ganz so bei der Sache sind. Das heißt, der lokale Geldadel fängt an, das Volk auszubeuten. Es gibt Kredite zu Wucherzinsen. Wenn sie nicht bezahlen können, werden die Leute versklavt. Und ihre Ländereien werden verpfändet und die Häuser werden verpfändet. Ja? Also es ist passiert das, was eigentlich immer passiert, wenn die einen mächtiger sind, die anderen weniger mächtig, wir haben eine Art Feudalismus, der sich bildet. Haben wir auch gehabt bei uns im Mittelalter. Ja? Das Alte Testament hat eine Menge Regeln, die verhindern, dass sich so ein Feudalismus aufbaut. Und wir täten gut daran, diese Regeln zu sehen. Wie verhindern wir, dass Macht- und Geldkonzentration auf eine krankhafte Art eintreten und Leute plötzlich unfrei werden? Und es heißt also, nebst dem äußeren Widerstand gibt es einen inneren Widerstand. Und was macht er da? Das Erste ist, wir haben natürlich einen Aufschrei. Nehemia denkt als Erstes nach, gerade weil der Aufschrei so groß ist. Ein Aufschrei heißt nicht, viva la revolution und was ich irgendetwas und danach irgendwelche blöden Parolen, danach ein blutiger Aufstand. Nein, erstmal nachdenken. Was sagt Gottes Wort? Und dann macht er etwas. Und da erfahren wir erst ein bisschen später, dass er wirklich Statthalter war. Er zitiert die Reichen, er zitiert die Adligen vors Volk und zieht sie zur Rechenschaft vor dem Volk. Wo sehen wir das im Neuen Testament, wie man mit Eliten umgeht? Älteste sollen vor der gesamten Gemeinde zurechtgewiesen werden. Wenn einer als Adliger, als Mächtiger den Namen Gottes missbraucht, ist das kein Spaß. Das ist nicht etwas, was man diskret erledigt, das ist etwas, was man vor allen erledigt. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Er zitiert sie also vor das Volk und erzählt ihnen ziemlich genau, was sie alles falsch machen. Nimmt kein Blatt vor den Mund, nimmt keine Rücksicht auf Verluste, nimmt keine Rücksicht, es gibt einen Gesichtsverlust von den Leuten, kein Problem. Er zieht trotzdem durch. Und er sagt, den Heiden darf man keinen Anlass geben zu Spott oder Abfälligkeit. Das heißt, die Furcht Gottes soll auch bewirken, dass man sich so verhält, dass die Außenstehenden nicht auf einen herunterschauen. Parallele im Neuen Testament, Korintherbrief, wo Paulus sagt, dass der eine da mit seiner Stiefmutter ins Bett geht, das ist etwas, das machen nicht mal die Heiden. Ja, also wir sehen da auch wieder Parallelen. Ein Mindeststandard für die Furcht Gottes, dass die Heiden nicht berechtigten Anlass zu Spott und Abfälligkeit haben. Und danach sagt er, heute, und zwar heute, nicht morgen, nicht übermorgen, heute, alle Felder, alle Güter, alle Wucherzinsen, alles zurückgeben, was er verpfändet hat. Alles. Heute, heute, heute. In Zukunft gebt ihr, wenn es Notkredite sind, nur noch zinslose Kredite. Ihr verpfändet niemanden. In Zukunft wird auch kein Grundstück veräußert von den Leuten. Und es gibt keine Versklavung. Okay? Und er macht eine prophetische Handlung. Er schüttelt sein Gewand aus und sagt, so sollen alle Leute ausgeschüttelt werden, die sich nicht an das halten, was ich gesagt habe. Also, auf gut Schweizerdeutsch, er hätte ihn nicht gehabt, bequatschen. Ja, und zwar gehörig. Und das ist jetzt also behoben. Jetzt haben wir den inneren Widerstand gebrochen. Sehr schön. Also das Volk weiß jetzt, okay, das Alte Testament, die Levitikus, ist immer noch nicht einfach eine Option, es ist ein Gebot. Ja? Wir müssen auch da wieder, Hintergrund, in Babylon mussten die Leute ja lernen, Gott zu folgen ohne Tempel. Ja, das heißt, man musste sich überlegen, welche Gebote gelten noch, welche nicht, weil die Tempelgebote haben nicht mehr gegolten, weil es gab einfach keinen Tempel. Ja, und das heißt aber nicht, jetzt machen wir Pick and Choose und wir nehmen einfach das, was uns passt und das, was uns nicht passt. Nehemia hat der Beliebigkeit ein Ende gesetzt. Es kommen wieder die alteingesessenen Mächtigen zur Abwechslung. Noch mehr Widerstand. Sie verleumden auf äußerst starke Art und sie machen einen Hinterhalt. Nehemia 6, Vers 1 bis 9. Und erstmal halten sie dem Nehemia etwas vor. Ja, sagen, okay, du machst da was ganz, ganz falsch. Und wir haben auch noch Zeugen, die das bekräftigen. Ja? Und komm doch bitte raus und äußere dich doch bitte zu dem Ganzen. Und Nehemia ist schlau. Er sagt, du, ich habe Wichtiges zu tun, ich habe keine Zeit für euch. Ja? Er lässt sich nicht auf Provokation ein. Warum? Weil er Gott fürchtet. Er weiß, der Einzige, vor dem ich Angst haben muss, ist Gott. Niemand anders. Die anderen können erzählen, was sie wollen. Er arbeitet mit der Wahrheit. Er sagt, ihr, was ihr macht, ist eine reine Einbildung. Das ist etwas, ein Hirngespinst im Wesentlichen. Ja. Und dann bittet Nehemia Gott um gestärkte Hände. Also je mehr der Widerstand ist, desto mehr sagt Gott, stärke meine Hände. Und danach gibt es wieder eine Warnung, in Anführungsstrichen eine Einladung in den Tempel durch Schemaja, der sich als Prophet ausgibt und sagt, du komm doch in den Tempel, versteck dich, alle wollen dich umbringen. Und Nehemia war ein weltlicher Mensch, er war kein geistlicher Mensch, ja, er war kein Levit und hat gewusst, ich habe im Tempel nichts verloren, es sei denn, ich werde reingelassen. Aber ich gehe nicht von allein in den Tempel. Ja, gab so einen König, der das mal anders versucht hat, der war dann aussätzig. Ja. Also, geht er nicht rein. Als gottesfürchtiger Mensch hast du Geisterunterscheidung. Und du siehst, eine Prophetie kann sich nie, never, ever gegen Gottes Wort richten. Als wird der falsche Prophet entlarvt. Er wird verschont, aber wie gesagt, sind jetzt zwei Anschläge auf sein Leben gewesen, denen er entronnen ist. Und Nehemia antwortet dementsprechend, du, Schemaja, ich laufe doch nicht davon und schon gar nicht in den Tempel, wo ich nicht hingehöre. Dann gibt es weitere falsche Propheten und Nehemia befiehlt sie und die Urheber Tobia und Sambalat Gottes Rache an. Auch da wieder. Ja, weil sie haben gewusst, was sie machen und sie haben den Namen Gottes missbraucht. Danach geht es noch weiter. Es gibt viele Briefe, es gibt Einflussnahme auf die Elite, weil die eigenen lokalen Ansässigen, die waren halt schon noch verwandt und verschwägert und da gab es ganz viele Briefe, Drohbriefe gegen Nehemia und dann andere Briefe, die gelobt haben, wie gut Tobia und Sambalat sind. Nehemia ist nicht beeindruckt. Er zieht durch, Kapitel 7. Die Mauer wird aufgebaut und ist in, alle Politiker bitte herhören, alle, die Bauprojekte haben, alle, die für den Staat was machen, die Mauer von Jerusalem ist in 52 Tagen fertig. Das ist natürlich ein Wunder. Ja, also ich, ist vielleicht ein sehr hoher Maßstab, weil Gott hat geholfen. Das ist so sehr ein Wunder, dass die Feinde und die umliegenden Völker auch fertig sind. Fix und fertig. Sie sind verzagt, sie verlässt jeder Mut. Das heißt, diese multinationale Armee muss auch abziehen, weil sie merken, da ist ein Gott, der hilft mit. Ja. Und das ist sehr, sehr schön. Das heißt also, die lernen auch Gottesfurcht, aber die andere Sorte von Gottesfurcht richtig mitzittern. Ja, sie haben keinen Mut mehr. Das ist schön. Ja, wenn wir Gott fürchten, lehren wir auch die anderen Gott zu fürchten. Und das sollten wir als Gemeinde immer mehr machen. Wir sollten gelassen sein, egal was gesagt wird. Wir fürchten Gott und über kurz oder lang werden die anderen auch Gott fürchten. Entweder freiwillig oder unfreiwillig. Das ist das, was wir dort sehen. Und Nehemia, nachdem die Mauer fertig ist, macht das Nächste. Er setzt Leute ein. Wen setzt er ein? Die Guten, die Vernetzten, die schon im Griff hat und die genau wissen da, wer welcher Handwerker und wer was kann? Nein. Er setzt die Fähigen, Treuen und die besonders Gottesfürchtigen ein. Das heißt, die Voraussetzung war, Leute, die gottesfürchtiger waren als alle anderen, die setzt er ein. Er setzt danach auch Priester und Leviten ein, aber auch da nichts Vorschnelles, nur mit Nachweis. Und wer keinen Nachweis hat, weil halt die Nachweise zum Teil auch verbrannt wurden, verloren gegangen sind, da sagt er, okay, da warten wir auf das Los, Urim und Tummim sollen sprechen. Danach gibt es eine Geldsammlung, weil so ein Tempel baut sich auch nicht von selber auf. Und danach kehren die Familien zu ihren Gütern zurück. Das heißt, auch da wieder wichtig, die Non-Profit-Organisation Maueraufbau hat sich selbst aufgelöst. Auch das wieder vielleicht eine Sache für heute. Er wusste auch, wann Schluss ist und hat nicht ein ewiges Projekt draus gemacht. Gut. Danach, wo alles richtig in Ordnung war, der Tempel ist in Ordnung, die Mauer ist in Ordnung, geht es auf die geistliche Sache, weil eigentlich ist der Hunger des Volkes geistlich. Das heißt, es wird die Tora gelesen, im Kapitel 8 sehen wir das. Es wird eingeleitet mit Gebet und mit einer ehrfürchtigen Anbetung. Und ehrfürchtige Anbetung heißt wirklich sich auf den Boden legen. So wurde angebetet damals. Danach wurde das Wort Gottes vorgelesen, von den Leviten erklärt und das Volk ist gestanden beim Vorlesen des Wortes Gottes. Das heißt, wir haben Anbetung im Liegen, wir haben Zuhören mit Respekt im Stehen. Das Volk ist natürlich überführt, weil das Wort Gottes überführt. Es weint, es ist betroffen, aber Nehemia sagt, die Freude des Herrn ist eure Stärke. Das heißt, als wenn wir überführt sind, nicht einfach in Selbstmitleid verfallen, sondern wir wollen dann vorwärts machen. Und das Erste, was sie dann machen, nachdem sie dann eben Buße tun, ist, sie entdecken, es gibt ein Fest, und das Fest heißt Sukkot, Laubhüttenfest, das wurde bis dahin nicht gefeiert. Und das Laubhüttenfest ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Fest, weil man ist draußen, ja, und man hat dann so Laubhütten, und man muss den Himmel sogar ein bisschen sehen können, also so ein bisschen übernachten im Freien, so Campingferien, aber begleitet mit 7 Tagen konzentrierten Wort Gottes. Das heißt, das ist eine, kann man sagen, heutzutage wird man es in unserem Land vielleicht eine Zeltfreizeit nennen, ein Zeltlager, aber mit 7 Tagen Wort Gottes. Die Kinder sind auf ihre Kosten gekommen, weil die haben das total gemocht. Aber die Erwachsenen sind auch auf ihre Kosten gekommen, weil sie haben das Wort Gottes gelernt. Würde ich mir auch mal wünschen, solche Gemeindefreizeiten. Das Volk tut im Kapitel 9 Buße und bekennt die Sünden. Das heißt, jetzt haben wir eine echte Buße, nicht einfach ein Traurigsein, sondern eine echte Buße, weil man das Wort Gottes nach diesem Kapitel 8 kennengelernt hat, mit dem Sukkot. Und ich will euch dort einen Schlüsselvers zitieren, 9 Vers 13. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Gottes Wort ist gut. Und es gibt so Tendenzen, irgendwo das Alte Testament schlecht zu finden. Gottes Wort ist gut, gerecht, wahrhaftig, unparteiisch. Es ist nützlich zur Auferbauung. Danach, weil bestimmte Bünde nicht mehr gegolten haben, aus verschiedenen Gründen, ich habe euch gesagt, der Tempel war zerstört und so weiter, machen sie einen neuen Bund, besiegeln den neuen Bund mit Gott. Kapitel 10. Es gibt danach ein paar Stammbäume, es gibt noch ein paar Reformen, dann eine weitere Reinigung des Volkes in Kapitel 13. Jetzt komme ich zum Schluss. Was lernen wir daraus? Einerseits will ich anhängen an die Predigt von Tobias. Gott ist in den Schwachen mächtig. Ob wir wenig sind oder viel, interessiert Gott am allerwenigsten von allen. Okay? Gott kann mit einer einzigen Person durchziehen, wenn es sein muss. Also, Gott ist im Schwachen mächtig. Danach Epheser 4. Ihr erinnert euch, Gottes Wort weitergeben zur Erbauung. In seiner Gänze, kein Katechismus, kein Extrakt, das ganze Wort Gottes, unverdünnt. Und erklären. Danach, jeder baut mit. Wie damals die Leute physisch mitgebaut haben, alle Gaben in der Gemeinde sind zur Erbauung der Gemeinde. Wir bauen auch mit. Es darf auch übrigens dann anstrengend sein. Ja, die Leute haben auch geschwitzt dort. Also wundert euch nicht, wenn das manchmal auch anstrengend ist, andere zu erbauen. Das kostet halt Zeit, kostet halt Aufwand. Und Abwehr gegen Irrlehre. Ja, wer das Wort Gottes kennt, lässt sich nicht beirren. Wer das Wort Gottes kennt, fällt auch im schlimmsten Fall ein Mordanschlag nicht zum Opfer, weil er unterscheiden kann zwischen schlechter und guter Prophetie. Dann kann ich anknüpfen an den 1. August, den wir vor kurzem erlebt haben. Gottes Wort hat eine politische Dimension. Wählt gottesfürchtige und treue Personen. Schaut euch an, geht nicht nach Gesichtsfaktor, geht nicht nach Partei, geht nach Gottesfurcht. Ich weiß, es gibt wenig Auswahl, aber es gibt sie trotzdem. Tut das. Oder, wenn ihr selber politisch das Flair habt, lasst euch wählen. Ja, das ist halt noch die andere. Ich weiß, hier gibt es 2, 3 Politiker, ich finde das total gut. Wir sehen das auch bei Nehemia. Er hat sich selbst auch in verantwortungsvolle Position begeben. Der Christ, der Jude, übernimmt Verantwortung, weil das Wort Gottes in sich trägt. Nicht einfach lästern über Politik, selber Verantwortung übernehmen. Okay? Dann will ich anschließen auch ans Abendmahl. Da lehnt er nämlich auch einiges. Wir lernen, dass Nehemia eigentlich Christus nachgefolgt hat, indem er Christus vorgelebt hat. Ja, Christus gab es im Alten Testament auch als Engel des Herrn. Und Nehemia macht viele Dinge, die Christus später auch gemacht hat, natürlich viel stärker. Nehemia verlässt Wohlstand und Eliteposition. Er kommt in eine desolate Situation hinein. Er hat von Anfang an Widerstand, Jesus auch. Ja, so die erste Begrüßung in Nazareth war, dass man ihn erst bei Gott umbringen wollte und auch mit Sinne gejagt hat. Ja. Er legt das Wort Gottes vollmächtig aus, wie Jesus auch. Und er lebt das, was er sagt, wie Jesus auch. Er nimmt sich nur, was er braucht. Ja, Nehemia hätte die Leute auch ausnehmen können, weil er als Statthalter das Recht dazu hatte, sehr viel Steuern einzutreiben. Er nimmt nur das, was er braucht, Jesus auch. Er hat eine Kasse gehabt, sie haben nie Mangel gelitten, aber er hat sich nicht bereichert. Nehemia ist bescheiden und sehr demütig, Jesus auch. Nehemia redet Klartext, dort, wo es Klartext braucht. Jesus auch, schaut doch mal, wie er die Pharisäer anspricht oder wie er den Reichen anspricht. Nehemia macht einen neuen Bund, Jesus auch, im Abendmahl. Das ist genau das Blut des Neuen Testaments, was wir dann feiern. Und er setzt gottesfürchtige Nachfolger ein. Und Jesus auch, er hat sich die Jünger ausgesucht, die wurden ausgebildet, die waren gottesfürchtig, die waren seine Nachfolger danach. Das nächste, was sie lernen, ist, Widerstand ist kein schlechtes Zeichen. Also lasst euch nicht von irgendwelchen Irrlehren ins Boxhorn jagen, die sagen, Christentum muss mühelos sein. Das steht nirgendwo im Neuen Testament. Und wenn ich da was verpasst habe, bitte sagt es mir. Aber ich sehe es nicht, nicht in meiner Bibel. Das ist von mir aus gesehen wirklich eine Irrlehre. Und dementsprechend heißt es, wenn wir Widerstand haben, kämpfen. Epheser 6, Waffenrüstung. Steht fest, nehmt das Wort Gottes. Lasst euch nicht beirren. Gelassenheit. Lasst euch von niemandem beeindrucken, niemanden erschrecken, außer von Gott. Der Schrecken Gottes ist ein sehr heilsamer Schrecken, alle anderen Schrecken sind sehr unheilsam. Und wissen, Gott wird siegen. Wer es nicht glauben will, lest in der Offenbarung, da sehen wir, wie Gott wirklich dann durchzieht am Ende. Dann, Gott gibt den Seinen, den Heiligen Geist und motiviert sie. Auch ganz wichtig. Gäbe eine einige Predigt dafür. Und danach, letztes, Gottes Furcht macht sich die Anliegen Gottes zu eigen, macht mutig und unbeirrt, macht keine realpolitischen Kompromisse, sucht Hilfe beim Einzigen, der helfen kann, macht aber auch alles, was möglich ist und führt Gott nicht in Versuchung. Die Furcht Gottes führt zur Bescheidenheit, respektiert die Armen, gibt dementsprechend auch Kredit ohne Zinsen, verpfändet nicht die Güter der Armen, sollte dazu führen, dass es keine begründeten Angriffe seitens der Heiden gibt, der Goyim, fürchtet Gottes Gebote, lässt sich nicht durch zwielichtige Angebote ins Boxhorn jagen. Die Feinde Gottes werden dank der Gottesfurcht der Rache anbefohlen und Gottesfurcht befördert fähige, treue und besonders gottesfürchtige Personen. Siehe auch die Kriterien für eine Gemeindeleitung. Und zu guter Letzt, es gab auch gute Prophetien, nicht nur schlechte. Wie immer waren die schlechten Propheten in der Überzahl, in der krassen Überzahl. Und deshalb heißt es in der Bibel, prüfet alles, das Gute behaltet. Es gab gute Propheten, die wurden stehen gelassen, aber die schlechten wurden abgewiesen. Also nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern die Balance bewahren. Amen.